Wir haben noch was gesungen, ne? Ich vertraue dir und ich gehöre dir und nur dir. Man kann nicht singen, ne? Irgendwie schon, ne? Also es ist die Wahrheit. Aber irgendwie auch nicht. Oder? Also. Ich merke ja, ich will ihm ganz gehören. Wie von mir. Ich kann nur von mir reden. Ich will ihm ganz gehören. Ich will ihm ganz vertrauen. Mit allem, in allem. Egal, was das bedeutet, egal, ich will. Ich weiß, ich will. Und irgendwie will ich auch nicht. Und ich kann singen, ich gehöre nur dir. Und ich kann es aus ganzem Herzen singen. Und auf der anderen Seite kann ich es auch nicht aus ganzem Herzen singen. Ich kann ganz Ja sagen dazu und ich kann mich, wenn ich es an mich ranlasse, kann ich mich darüber freuen. Und ich weiß, es ist die Wahrheit und auf der anderen Seite quält es mich zutiefst halt. Ganz ehrlich, und wir können, es braucht ein Wunder. Es braucht ein Wunder. Halt. Wenn wir das, was da schmerzt und unruhig macht in mir, wenn das weggehen soll. Stück für Stück, das braucht ein Wunder. Ich weiß, dass ich das durch Disziplin und menschliche Willensentscheidung ist unmöglich. Irgendwie hat es schon auch was damit. Wisst ihr, was ich meine? Können wir kurz beten, weil ich hab einen Schatz voller Liebe für euch heute. Und vielleicht, wer betet? Lari, betest du? Bitte. Und betet gleich. Bet gleich für mich, dass ich selber glauben kann. Okay? Das wird toll.
Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und dass du das Beschenken willst. Hey, und wir wollen offene Herzen haben. Jesus, ich bitte dich für und was dir das die Leute, die du umgibst, dass er selbst glauben darf, dass er sich selbst bedienen kann. Ich danke Jesus, dass du ihn von unserem Herzen Glauben gefunden wird. Und dass wir dir vertrauen und immer mehr von ganzem Herzen. Danke, Jesus, dass wir es nicht auf deine Kraft schaffen, sondern auf dich vertrauen.
Braucht ein Wunder, ne? Und bei Menschen ist es unmöglich. Nicht aber bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Den Vers kennt man, ne? Schon mal gehört. Und man bemüht ihn noch manchmal. Aber wo steht er denn? Wisst ihr, in welchem Zusammenhang Jesus das sagt?
Die Geschichte von dem reichen Jungen.
Ja, ich mag euch einen Freund von mir vorstellen heute. Einen wirklich guten Freund. Er ist ein wirklich guter Freund. Und er ist deswegen so ein guter Freund, weil ich mich immer in ihm finde. Wirklich. Ja. Und vielleicht ja, entscheiden wir uns dazu, weil wir haben die Geschichte ja alle schon mal gehört und vielleicht habt ihr auch schon eine Predigt drüber gehört. Aber oder fünf oder zehn. Aber ich glaube, er hat uns was zu sagen. Und er hat mir was zu sagen heute. Ich lese mal vor. Das steht in Markus 10, ab Vers 17. Und vielleicht wäre es cool, wenn ihr euch das so vorstellt. Also stellt euch die Szene vor, lasst es mal wie ein Film vor euch ablaufen. Das ist jene gute Methode. Ja, Blätter, ne? Markus 10. Den Kontext sage ich gleich. Also es ist nicht in Berlin auf jeden Fall. Er ist in Judäa, jenseits vom Jordan. Und er hat gerade ein bisschen gepredigt und Kinder angerührt und schöne Sachen gemacht. Und dann geht er von da weg, Vers 17. Und als er auf dem Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? Jesus aber sagte zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote kennst du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sprach zu ihm: Lehrer, dies alles habe ich beachtet von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an und liebte ihn und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber wurde traurig über das Wort und ging betrübt weg, denn er hatte viele Besitztümer. Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die, die Vermögen haben, in das Reich Gottes eingehen. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Jesus aber antwortete wiederum und spricht zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es, dass die, die auf Vermögen vertrauen, in das Reich Gottes eingehen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes eingehe. Sie aber erschrocken über die Maßen und sagten zueinander: Und wer kann dann errettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht: Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle die. Kommt ein Reicher. Eigentlich, das mag ich am liebsten. Man muss nur ein bisschen sensibel sein. Und normalerweise bin ich immer an dem Beispiel sieht man, wie Gottes Wort ist so nah. Also Jesus ist so ein Herzenskenner, er kennt unsere Herzen und da kommt ein junger reicher Mann und er rennt auf Jesus zu und er fällt vor ihm auf die Knie. Stellt euch die Szene vor. Ein junger, reicher Mann. Und er rennt auf Jesus zu. Das langt schon. Es reicht schon. Es sagt schon eine Menge. Es reicht, um einen Nachmittag drüber nachzudenken. Ein junger, reicher Mann rennt. Nee. Junge, reiche Männer rennen nicht. Kennt ihr das Ding? Sting kennt ihr? So ein weltlicher Sänger. Gentlemen will walk but never run. Oder? Genau. Ein junger, reicher Mann rennt nicht. Und er rennt auch nicht in aller Öffentlichkeit. Er rennt nicht. Er rennt nicht. Er schreitet. Er lässt rennen. Er lässt bringen. Er Aber ein junger reicher Mann rennt nicht. Aber dieser junge reiche Mann schon, der rennt. Und er rennt auf Jesus zu. Junge reiche Männer rennen auch nicht auf Jesus zu, weil Jesus war ein Aufrührer und wer mit ihm zu tun hatte, der kam ins Gerede. Junge reiche Männer kommen nicht gerne ins Gerede. Dieser junge reiche Mann schon. Dieser junge reiche Mann hatte so viel Sehnsucht nach Leben, nach der Wahrheit, nach Gott selber, dass es ihm vollkommen egal war. Und das ist erstmal festzustellen. Dieser junge reiche Mann, der hat die Fußball-WM sausen lassen und er rennt und es ist ihm egal. Es ist ihm vollkommen egal. Morgen ist das Stadtgespräch. Seine Eltern werden das erfahren, halt so. Und er fällt wahrscheinlich in seiner teuren, weißen, feinen Leinenkleidung in den Staub vor Jesus. Er macht sich zum Affen und zum Gespött halt vor allen Leuten. Halt. Jesus war weder angesehen noch beliebt. Die armen Leute und die Sünder haben ihn gemocht, halt. Sonst hat ihn niemand gemocht. Halt. Könnt ihr es sehen? Könnt ihr sehen, was muss ein... Damals, heute ist ja so, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. Damals, wenn es alles, was du hattest, war dein Ruf. Wenn dein Ruf ruiniert war, ist vorbei halt so. Also das hat den jungen reichen Mann was gekostet. Eigentlich hat es ihn alles gekostet, allein das schon. Hat ihn schon alles gekostet. Er hat potenziell sein Leben aufs Spiel gesetzt, sein weltliches Statusleben. Und was mir das sagt, ist, dass er es ernst meint. Dass er kein Heuchler ist. Dass er sich nicht an Jesus sonnen will, sondern dass er wirklich so eine tiefe Sehnsucht nach Leben und nach der Wahrheit hatte, dass er das angeht. Er hätte auch wie Nikodemus nachts einfach mal an die Tür klopfen können, wo es keiner sieht, oder? Hätte er auch machen können. Was ist das Problem? Aber er meint es ernst und er fällt vor. In aller Öffentlichkeit vorhin, er sagt, guter Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erreichen? Und Jesus sagt, was nimmst du mich gut? Der macht doch alles richtig. Jesus hat kein Problem damit, dass Leute vor ihm auf die Knie fallen, oder? Jesus hat nie Probleme damit gehabt, dass Leute vor ihm auf die Knie fallen. Ganz im Gegenteil, als die 10 Aussätzigen nur einer zurückkam und vor ihm auf die Knie fällt, sagt er, dass nur einer zurückgekommen ist, um Gott und die Erde zu geben. Jesus hat kein Problem damit, dass man vor ihm auf die Knie fällt. Wirklich nicht. Aber er ist so hart, oder? Ich finde es sehr hart. Ich sage, wen nennst du gut? Warum nennst du mich gut? Ich meine, er ist gut, er ist der beste Mensch auf der ganzen Welt halt und er weiß es. Aber ihm gefällt trotzdem was nicht. Und man denkt so, er wischt es irgendwie weg oder er wäscht ihm den Kopf, aber das ist nicht so. Er will den jungen Mann retten. Er will den jungen Mann retten vor was, was ihn zerstört. Meine Frage. Die Frage vom reichen Jüngling. Guter Lehrer. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Überleg mal, was er für eine Frage stellt. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Was kann ich denn tun, um zu erben? Nicht. Die Frage ist falsch. Die Frage ist von Anfang an falsch. Ich kann nichts tun, um zu erben. Ich kann im Testament stehen. Ich kann Erbe sein. Und ich kann Dinge tun, um nicht zu erben. Die kann ich tun. Aber um zu erben, kann ich nichts tun. Versteht ihr das? Die Frage ist falsch. Die Frage ist falsch. Ich hab mal in meinem Leben ein Erbe ausgeschlagen. Das kann man machen, wenn es kein Testament vorhanden ist und man der Erbe wäre, also meine Mutter in dem Fall ist gestorben und meine Schwester und ich, wir als Kinder hätten halt geerbt. Also logisch. Aber meine Mutter hatte kein Plus zu vererben, sondern Minus. Und dann hat man nach deutschem Recht, preis dem Herrn, das Recht halt innerhalb von, ich weiß gar nicht, 2 Monaten oder 14 Tage oder ich weiß nicht, auf jeden Fall ist es eine Frist und die ist ziemlich tricky, kann man ein Erbe ausschlagen, sozusagen. Und kann sagen halt, ich schlage dieses Erbe aus und dann muss ich es nicht antreten und so halt. Das bedeutet aber auch, dass man nichts aus der Wohnung dann behalten darf, also die dann und so halt. Das ist schon nicht so schön halt. Irgendwie. Aber ja. So. Okay, also das heißt, du kannst schon was tun, um nicht zu erben. Also du kannst was ablehnen und so weiter. Aber um zu erben, kannst du erstmal nichts tun. Und das ist eigentlich das ist ein Schlüssel zu der ganzen Geschichte. Diese Frage ist in sich falsch. Er kann nichts tun, um zu erben. Und wenn wir später sehen, gibt ihm Jesus auch überhaupt keine Antwort darauf, auf die Frage nach dem ewigen Leben. Jesus redet überhaupt nicht mehr vom ewigen Leben. Echt möge Gott unser Herz freisetzen. Und Jesus antwortet, wen nennst du gut? Niemand ist gut als Gott allein. Das Erste, was Jesus macht, ist, er zeigt zum Vater. Und er sagt, nee, ist nicht hier die Antwort, nicht bei mir, nicht in irgendwas, was du jetzt tust, sondern da. Und dann sagt er, nur einer ist gut, Gott allein, und die Gebote kennst du. Das sagt er ihm, die Gebote kennst du. Und dann sagt er ihm, die Gebote kennst du, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis abgeben, du sollst nicht vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Das sind 6. Wie viele Gebote sind es? 10, habe ich mal gehört. 10 Gebote. Das heißt, es fehlen 4. So gut ist mein Mathe noch. Welche 4 fehlen? Schma Israel, ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus dem Land Ägypten hinausgeführt hat und ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Nummer 1. Nummer 2, du sollst den Namen deines Gottes nicht zur Nichtigen aussprechen. Nummer 2. Nummer 3, du sollst nicht begehren?
Du sollst nicht begehren fühlen.
Ja.
Das ist genau das 10.
Ja, ähnlich. Aber auf jeden Fall fehlen, was fehlt ist, es fehlen eigentlich alle Gebote, die mit Gott selber zu tun haben. Okay. Auf was richtet Jesus diesen reichen jungen Mann aus? Er sagt, hey, Gott allein ist gut. Er sagt, Gott ist gut. Das ist das Erste, was er ihm sagt. Gott ist gut. Er ist gut. Er ist gut. Und das Zweite, was er ihm zeigt, direkt danach lenkt er den Fokus auf sein alltägliches Leben. Nicht stehlen, nicht lügen, nicht ehebrechen. Und seht, könnt ihr das Kreuz sehen? Könnt ihr das Kreuz da drin sehen? Er richtet ihn nach oben, Nummer 1, und dann links, rechts und dann mit Menschen. Und er zeigt aufs alltägliche Leben. Und die Gebote kennst du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis abgeben, du sollst nicht vorenthalten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Wir kommen zurück zu der Aufzählung. Er aber sprach zu ihm, Lehrer, dies alles habe ich beachtet von meiner Jugend an. Was erfahren wir hier? Wir erfahren, dass von seiner Jugend an, dass er aus einer religiösen Familie stammt. Wenn er von seiner Jugend an das beachtet hat, bedeutet das, dass er in einer gläubigen, streng gläubigen Familie aufgewachsen ist. Stimmt das? Wie meistens in Israel damals. Das bedeutet, dass er, wie Kinder aus ultraorthodox-jüdischen Familien heute noch, bis 14, mit dem vollendeten 14. Lebensjahr eine Prüfung ablegen und das Buch ja abzüglich des Neuen Testament auswendig können. Das heißt, die können jeden Vers da drin. Du sagst denen einen Vers und dann fangen sie das Wippen an und dann geht's weiter. So sprechen die Juden miteinander halt so. Wenn sie einem was auf die 12 geben wollen, dann sagen sie den herausfordernden oder überführenden Vers, den sie dem sagen wollen, sagen sie ihm nicht, sondern sie sagen ihm den Vers davor. Und weil sie alle super fromme, auswendig gelernte Tora-Schüler sind halt so, spult sich die Tora in ihrem Kopf direkt ab und wie demütigend ist das denn, dass ich mir die eigene Überführung selber sage, weil von jemand anders kann ich es ablehnen halt so, aber dann, wenn es in meinem Kopf, versteht ihr? Das ist eine Art, ich liebe das, das ist super halt. Und dies habe ich beachtet von meiner Jugend an, er ist aus einer streng gläubigen Familie aufgewachsen. Aber er will mehr. Er kann es nicht sagen, aber er kann es nicht formulieren. Aber er hat die Religion satt und er will Gott selber. Und er ist bereit dafür, alles aufs Spiel zu setzen. Und als er das ihm sagt, Jesus aber blickte ihn an, liebte ihn und sprach zu ihm, meins fehlt dir. Warum liebt er ihn? Weil er die Gebote gehalten hat? Er hat sie nicht gehalten. Niemand kann sie halten halt. Und das, die Bibel sagt das. Niemand kann es halten. Und er hat in Matthäus 5, 6, 7 ganz klar gemacht halt, was du sollst nicht ehebrechen bedeutest halt so. Und wenn das ein reicher junger Mann ist, dann hat er eine Pubertät hinter sich. Entschuldigung halt. Und dann kann er einen Bund mit seinen Augen schließen, so viel er will halt so. Okay, also nein. Und aber was, warum gewann er ihn lieb? Weil er hat gesehen halt, dass er es ernst meint. Er hat seine Sehnsucht gesehen. Er hat gesehen halt, dass er will, das von ganzem Herzen hat. Und dass er mehr will. Und dass er das Richtige will. Oder? Und deswegen liebt er ihn. Und sagt, eins fehlt dir. Geh hin und verkauf, was du hast und gib es den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Oder komm, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Steht bei dir.
Und komm, folge mir nach und nimm das Kreuz.
Genau, das ist jetzt alles wieder. Ja, egal. Er aber wurde traurig über das Wort und ging betrübt weg, denn er hatte viele Besitztümer. In der Fußnote kann sogar stehen, steht sogar wie finster weg. Geh hin, verkauf was du hast, gib es den Armen und du wirst ewiges Leben erben. Nein. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Seht ihr das? Was Jesus ihm, wir lesen es so, ja, okay, der Mann ist nicht gerettet und Jesus sagt halt irgendwie, er muss irgendwie jetzt alles verkaufen und so. Und wir lesen da so drüber, aber wir lesen nicht, was Jesus ihm wirklich sagt und wir verpassen dabei Jesus sein Herz, er ist voller Liebe halt. Er sagt, eins fehlt dir. Ganz ehrlich, wenn Jesus zu mir sagen würde, eins fehlt mir, eins, nur eins, Herr. Nur eins, I'm a lucky guy. Nee. Und er sagt, eins fehlt dir. Oder eins hält dich auf. Das, was du willst, davon hält dich eine Sache ab. Eine Sache trennt dich von dem, dass du leben kannst, was du wirklich willst. Geh hin und verkauf alles. Und dann, dadurch wirst du einen Schatz im Himmel haben. Vom ewigen Leben redet er gar nicht mehr. Weil was heißt das ewige Leben? Das ewige Leben ist Gott zu kennen. Das ist das ewige Leben, Johannes 17. Und er sagt, geh hin, eins fehlt dir. Und du wirst den Schatz im Himmel haben. Und komm, folg mir nach. Er aber wurde traurig über das Wort und ging betrübt weg, denn er hatte viele Besitztümer. Ich lese nochmal den Rest und dann zeige ich euch, was für ein Herzenskenner Jesus ist. Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die, die Vermögen haben, in das Reich Gottes eingehen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Jesus aber antwortete wiederum und spricht zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es, dass die, die auf Vermögen vertrauen, in das Reich Gottes eingehen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes eingehe. Sie aber erstaunt über die Maßen und sagten zueinander: Und wer kann dann errettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht: Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Ich spring kurz. Die Jünger sagen: Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes gehe. Sie aber sind entsetzt über das Wort, die Jünger, und sagen zueinander: Wer kann dann gerettet werden? Lass mal eine Frage stellen. Warum sind die Jünger darüber entsetzt? Wenn ich Petrus wäre, dann würde ich jetzt an dieser Stelle sagen: Preis dem Herrn, ich bin ein Fischer, ich hatte nie viel Geld, das heißt, ich habe gute Chancen. Keiner von den Jüngern war reich. Die Jünger waren arme Leute. Warum sagen sie das? Weil er kann dann errettet werden. Wenn du die Berufung von den Jüngern siehst, dann war einer ein Zöllner, glaube ich. Das heißt, der könnte Geld haben. Ansonsten waren die alles Fischer. Und Fischer war kurz knapp über Schafhirte. Richtig arme Schlucker. Also. Und warum sagen sie das? Weil ich glaube, dass sie verstanden haben, dass es um was anderes geht als um Geld. Weil wenn es um Geld gehen würde, ausschließlich, dann hätten sie es nicht gesagt. Petrus und die Jünger, die hatten noch nicht den Heiligen Geist empfangen. Und ganz ehrlich, wenn du dies schaust, wie die Jünger so abgehen miteinander, untereinander, ich bin der Größte und hier wer die dickste Hose und so die ganze Zeit, dann ganz ehrlich, die würden sagen: Herr, gut, dass wir hier sind, lass uns Hütten bauen. Wisst ihr, was ich meine? So waren die doch drauf, halt die Jünger alle. Und dann ist so eine Frage. Die Frage beweist mir, dass Jesus von was anderem spricht. Und er sagt es, er deutet es an. Kinder, wie schwer ist es, dass die auf Vermögen vertrauen, in das Reich Gottes eingehen? Und da sind wir schon näher. Er sagt, wie schwer ist es, dass der wirklich bis ins Letzte noch darauf vertraut, dass er es irgendwie schaffen kann. Und das ist das Problem. Dass bis in die Tiefe der Stolz im Menschen gebrochen werden muss. Dass ich bin verloren. Und wenn Gott nicht übernatürlich ein Werk tut in meinem Herzen, wird es niemals klappen. Nicht als Entschuldigung, nicht als Resignation, eine Decke drüber und sagen, ja, da muss halt Gott machen. Das ist billig, das ist ein Ausflug. Sondern sich treffen zu lassen bis dahin, dass ich völlig verzweifelt bin. Und das, was mir noch fehlt, wirklich loslassen. Darum geht diese Geschichte. Ich sage euch noch was. Jesus hat den reichen Jüngling, meinen Freund, der ich oft bin, er hat ihm eigentlich gesagt, in der Tiefe, was sein Problem ist. Und es ist nicht unbedingt, seine Güter und sein Besitztum. Ich habe doch erzählt, wie die Juden miteinander reden. Dieser reiche junge Mann, der es von seiner Jugend an alle Gebote beachtet hat. Sagen wir, er konnte die Tora nicht auswendig, was ziemlich unwahrscheinlich ist, dass er es nicht konnte. Aber die 10 Gebote konnte er auswendig, ganz sicher. Als ich meine, ne, das, ja. Okay? Gut, wir können halt die 10 Gebote nicht auswendig, aber das ist unser Problem. Ne? Sollen wir mal ganz kurz gehen zu 2. Mose 20, zu den Geboten? Und mal gucken. Ah ja, nein, das war ganz gut. 2.20. Warte. Bis alle da sind. Was sagt er ihm denn? Ja, also die Gebote kennst du sollst nicht töten, so fängt es an, stimmt? Mhm. Okay, warte mal, bis die Jessie da ist. Doch. So viel Zeit haben wir. Ja, lese das Ganze vor.
Und Gott redete alle diese Worte und sagte, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten aus dem Sklavenhaus geführt habe. Du sollst keine anderen Götter und Farben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Der aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird dir nicht in die Schlacht lassen, der seinen Namen missbraucht. Denke an den Sabbat, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch der Fremde, der in deinen Toren lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das dir der Herr dein Gott gibt. Du sollst nicht mahnen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsche Zeugenaussagen machen gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch seinen Ochsen, noch seinen Esel, noch alles, was der Nächste.
Okay, ganz kurz stopp. So, jetzt gucken wir mal. Jesus hat die Schrift geschrieben, er ist das Wort selber, er kennt das Wort Gottes. Können wir uns da einig sein? Da drin. Okay. Vers 19. Sag nochmal. Achso, nee, ich lese Vers 19. Und zwar, niemand ist gut als nur Gott allein. Die Gebote kennst du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis geben, du sollst nicht vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Lies mal bitte. Also die ersten Gebote, die er weglässt, weg.
Also was er hier, die er weggelassen, also nee, das, was davor kommt.
Nee, das da, also ab dem Zeitpunkt, wo er die Gebote liest. Die er weglässt, die lässt du auch weg.
Genau.
Ja.
Du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen.
Ja.
Du sollst nicht falsche Zeugenaussagen machen gegen deinen Nächsten. Mhm. Du sollst nicht begehren und das
genau.
Haus.
Okay, welches fehlt? Ehre deinen Vater und deine Mutter.
Ja, das begehren.
Okay. Jesus.
Ach so, Daniel.
Jesus. Sagt ihm exakt die richtige Reihenfolge. Er sagt ihm, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, kein falsches Zeugnis geben, du sollst nicht vorenthalten und dann kommt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Aber in den 10 Geboten steht es anders. Ja, da ist es das Erste. Ehre Vater und Mutter. Damit fängt es an. Versteht ihr? Ich habe mal Kinder getroffen. Ich habe mal noch nur noch mal um das zu stützen. Ich habe Kinder getroffen aus einer ultraorthodoxen Familie, die abgefallen waren vom Glauben. Das waren Freunde von einem guten Freund von mir, als der geheiratet hat. Da sind die eingeladen worden. Und die kamen direkt aus Israel. Und die waren auch verheiratet. Junges Ehepaar, so ein bisschen schräg gegen den Strich gebürstet, die zwei halt so, völlig in der Welt, völlig, also so richtig verloren halt so. Aber beide hatten einen Background aus dem ultraorthodox-jüdischen, so mit Schwarz-Pinguin angezogen und Kringelhärchen und an der Mauer und so halt, ne? So, irgendwie. Und es war denen zu eng. Die waren echt krass halt. Die waren richtig krass. Hab denen zur Hochzeit ein Lied geschrieben, mit diesen drei Schnüren, ne? Also zwei sind besser dran als einer allein und so weiter und so weiter. Und die haben nur an der Melodie irgendwie gemerkt, dass ihnen das bekannt vorkam. Die haben kein Wort Deutsch gesprochen halt. Das war echt krass. Und dann haben die mich danach gefragt. Dann habe ich gesagt, krass, dass ihr das merkt. Echt, die Juden sind echt sensibel halt, geistig. Die haben mich gefragt, was ist das für ein Text? Dann habe ich das denen gesagt. Habe ich gesagt, it's hard for me to quote in English. Also es ist halt schwierig, aber two are better off than one. Because they get warm, you know, ne? Und so, it's like, und dann auf einmal hat es bei dem Klick gemacht halt, und der hat angefangen auf Hebräisch, und hat das ganze Kapitel einfach losgesagt, wie wenn jemand einen Knopf gedrückt hätte, ohne Stolz, ohne aufgeblasen zu sein, einfach, die sind konditioniert, ohne Ende, geeicht, so. Das bedeutet, Jesus hat keinen Fehler gemacht, 100% nicht. Das heißt, Jesus hat ihm die Gebote gesagt, du sollst nicht, aber er nimmt ein Gebot und stellt es hinten an. Und hat dem reichen Jüngling damit was gesagt. Und der hat es verstanden. Weil er kannte die Schrift auch auswendig. Vielleicht hat er es nicht sofort verstanden. Aber er hat gemerkt, dass Jesus etwas umstellt in dem Ganzen. Er hat es ja nicht weggelassen. Er hat andere Gebote weggelassen, oder? Hätte er ja bei dem auch machen können. Oder? Aber er stellt es hinten an. Warum? Weil Jesus hat diesen jungen Mann erschaffen. Er weiß, wer er ist. Er weiß, wo er herkommt. Er kennt seinen Urgroßvater, weil den hat er nämlich auch gemacht. Und er kennt seine Großeltern. Und er kennt seine Eltern. Er kennt das alles. Aber er weiß, dass diesen jungen Mann, er hat selbst die Sehnsucht, diese tiefe Sehnsucht in das Herz von dem jungen Mann gelegt. Das hat er. Das ist auch das Werk von Jesus, weil das ist Gnade. Und er weiß auch, was dazwischen steht. Und er weiß, woher das kommt und woher seine Prägung ist. Er kommt aus einem reichen Elternhaus. Und dieser reiche junge Mann kommt aus einem reichen religiösen Elternhaus. Wo in den meisten reichen Elternhäusern was zählt? Haschwasch, Bischwasch. Ne? Schaffe, schaffe, Häusle baue. Machen, 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 machen. Was muss ich? Und das war sein Problem. Und vor dem Kontext merkt ihr, wie groß der Schritt war für den reichen Jüngling, überhaupt auf Jesus zuzuhören und vor ihm auf die Knie zu fallen? Seht ihr, wie groß das schon ist? Er war gebunden an die Konventionen von seinem Stand. Für ihn hat es bedeutet, wirklich alles hinter sich zu lassen. Alles. Alles. Aber sein Problem ist, dass Jesus was in ihm anstößt, und ich glaube, da sollten wir uns wiederfinden, da kommen wir ins Spiel. Jesus stößt in ihm etwas an. Ich glaube, es ging dem reichen Jüngling, denn er hatte viele Besitztümer. Es ging nicht im Letzten um seine Besitztümer, sondern es ging darum, dass Jesus ihn zu etwas ruft, was ihm vollkommen fremd war. Das hat für ihn existenzielle Sterbensängste, weil mit der Muttermilch ist das sein System. Er kann bis zu einem gewissen Grad dagegen auch rebellieren. Er kann bis zu einem gewissen Grad, hat er Spielraum in seiner Entwicklung. Aber was Jesus ihm anbietet, ist vollständige Armut. Er sagt, komm und werd arm fürs Evangelium. Leben, das nicht auf dein Vermögen vertraut, und zwar weder auf dein finanzielles Vermögen noch auf dein eigenes, damit ich in dir alles bin. Denn ihr seid gerettet, wie sagt es der 2. Korinther, denn ihr seid gerettet, aus Gnade seid ihr errettet und nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Aber das ist vollkommen gegen alles, gegen den Kern seiner Persönlichkeit. Und woher hat er das? Von seinen Eltern. Wie jeder von uns. Und was Jesus ihm damit noch sagt, ist, ehre Vater und Mutter. Er nimmt sie nicht weg, er hätte es weglassen können. Er hat ganz viele Gebote weggelassen. Hat aber nicht. Sondern er sagt, tritt raus aus deiner Erblinie. Tritt raus. Tritt raus. Ich rufe dich raus. Man könnte theologisch sagen, ja, eine neue Schöpfung. Und das will er ja machen. Tritt raus und wisse, dass du dein Erbe, dein väterliches und mütterliches Erbe nicht verleugnest, sondern du ehrst Vater und Mutter in dem du den Ruf Gottes folgst. Damit ehrst du sie, auch wenn sie es nicht verstehen werden. Auch wenn sie es nicht verstehen werden. Niemals verstehen werden. Wenn sie es so lange nicht verstehen werden, bis sie sterben. Und trotzdem ehrst du sie damit. Und er stellt es hinten an, damit der reiche Jüngling ins Nachdenken kommt. Und vielleicht hat er das noch nicht sofort verstanden, aber ging traurig weg. Und diese Situation ist ihm ganz sicher nachgegangen. Und er hat sich überlegt, warum hat er das? Na, es ist ein schlechter Stil. Du kannst nicht einfach die Reihenfolge von den Geboten verstehen. Und das hat darum langsam, aber sicher. Und er ist weggegangen. Jesus, könnt ihr sehen, ihr Lieben. Und was bei uns da drin ist, dass wenn es einem Existenzangst macht, dann zu Recht. Weil zu was Jesus uns ruft, ist, es ist vollständig, es ist wirklich Sterben. Es ist wirklich Sterben. Es ist Sterben. Und wenn einem das keine Angst macht, dann nur aus zwei Möglichkeiten. Nummer eins, du hast nicht erkannt und nicht in der Tiefe und du bist da nicht. Oder dein Leben war vorher so die Hölle halt, oder ne, dass du das alles besser ist als das halt. Aber wenn du irgendwas in dir hast, was irgendwas erreichen kann, dann ist es ein echtes Sterben. Und es macht Angst. Und Jesus, ist auch interessant. Die erste Predigt, die Jesus hält, die Bergpredigt, die aufgezeichnet ist, Matthäus 5, 6, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Was ist der erste Satz von der Bergpredigt? Weiß denn jemand? Selig sind die Reichen, denn sie werden Gottes Reich erben. Selig sind die geistig Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Das ist der erste Satz von der Bergpredigt. Er sagt, selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Und genau dazu ruft er diesen reichen jungen Mann. Zur Armut.
Aber es steht geistlich Armen,
ne? Geistlich, ja, aber es steht auch die Armen. Es steht sowohl bei Lukas steht nur die Armen.
Ja, aber wie kann man, wenn man geistlich arm ist, dann...
Weil es geht um Vermögen. Schau mal, die Jünger...
Aber geistlich, das ist ja quasi, wie weit kenne ich jetzt Gott oder so, oder?
Nee, du kannst, schau mal, sag ich dir ein Beispiel, damit es mal ein bisschen persönlicher ist. Irgendwie. Schau, ich hab lange genug das gemacht. Gib mir drei Bibelverse und ich predige eine Stunde. Und wenn man mich nicht stoppt, auch 2 Stunden. So, das kann ich und das ist mein Vermögen. Ich kann das. Verstehst du? Aber die Frage ist, kann ich mich hineinführen lassen, dass Jesus sagt, all das nützt überhaupt nichts. Für das, was ich tun will, muss ich dich in Armut führen. Halt. In geistliche Armut. Dass du zu Hause sitzt und weißt, wenn Gott jetzt nichts tut, dann geht gar nichts. Und er sagt, ja, und denen ist das Himmelreich. Ne? Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von so halb, wir machen das im Teamwork. Na, von Gott sagen, nicht von uns. Weil ohne mich könnt ihr ein bisschen, ihr könnt ihr gar nichts tun. Verstehst du? Da ist so, wir erleben nicht, was Gottes Wort sagt, weil wir genug eigene Kraft haben, um menschliche Ergebnisse zu erzielen. Und wenn da Menschen sind, und das ist die Ermutigung, eine Ermutigung von heute Abend, es kommen noch 2, 3. Wenn da Menschen sind, die so, und das passiert jetzt, wer hat es gesagt, wir am Anfang, wo wir sind, alle halt, alle miteinander. Wenn da Menschen sind, die bis aufs Tiefste erschüttert werden, dahin halt, dass ich echt halt, die Jessie hat es abbekommen halt, so, die hat sie fast zur Verzweiflung gebracht halt, gestern. Fix und alle, bis nichts mehr geht halt, so. Ja, das ist das Werk von Herrn, das ist sein Werk. Bis nichts mehr übrig bleibt von unserer eigenen Stärke. Und dann, in ihrer ist das Reich der Himmel. Aber wir wollen oben drauf sein, halt so. Und wir können es schon schaukeln und so halt irgendwie und merken gar nicht, dass wir dran vorbeigehen. Aber das ist echt halt. Das ist, also es bedeutet dieses Sterben. So. Der Part, weil du vorhin gesagt hast, ja, auf den anderen das zu schieben, ist auch nicht immer die Lösung. Der Part vom anderen ist, da reinzukommen und dir dann Lügen einzuflüstern, gib auf, halt. Das hat überhaupt keinen Sinn. Schau, du bist raus halt irgendwie. Weil wir eine Theologie gefressen haben, halt so, die sagen, ja, mit Gott ist immer und so. Und ja. Ne? Aber Hebräer sagt, denn ihr habt das Trostwort vergessen. Luther übersetzt es sehr schön. Zur Abwechslung. Denn ihr habt das Trostwort vergessen, in dem er spricht. Also das Wort, das euch tröstet, ne? Schon klar, oder? Wen der Herr liebt, den züchtigt er. Das ist vollständig in unserer Theologie. Ihr habt das Trostwort vergessen, in dem er spricht. Wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und er schlägt einen jeden Sohn, den er aufnimmt. Denn wenn ihr nicht gezüchtigt seid, dann seid ihr Bastarde. Denn wir hatten unsere menschlichen Veränderungen. Weiter kann ich mir nicht hundertprozentig ausdrücken. Nur so ungefähr. Aber was er sagt ist, alle Züchtigungen erscheinen euch zwar im Moment nicht für Freude, sondern, ne, aber im Nachhinein gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Das bedeutet, Gottes Züchtigung ist nicht die Abwesenheit von seiner Liebe und seinem Erbarmen. Ganz im Gegenteil, es ist Ausdruck von seiner Liebe und seinem Erbarmen. Weil wenn Gott seine Liebe und seinen Erbarmen wegnimmt, dann lässt er dich in die Irre gehen, in einem oberflächlichen Leben, weiter dahin plätschern, ob in der Gemeinde oder völlig in der Welt. Es spielt für den Teufel keine Rolle, wenn er deine Seele hat. Halt so. Du kennst Gott nicht, du wirst nicht bei ihm ankommen. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Halt so. Und er lässt dich einfach laufen. Das ist hart. Das ist hart. Aber wenn er Umstände erschafft, die dich zu Ende bringen, aufschlagen lassen am Boden, also, das ist Gnade. Und auch bei diesem reichen Jüngling und bei meinem Freund. Und für, hoffentlich, ich wünsche mir voll, dass er nach heute Abend auch euer Freund ist. Er konfrontiert ihn, weil er ihn liebt. Und er liebte ihn und sagt, eins fehlt dir. Und er sagt zu ihm, er sagt, okay, wenn du es wirklich wissen willst, was dich aufhält, dann diese ganzen Bande und Bänder von deinem Besitz und diesem Ständeleistungsdenken, das du hast aus deiner Familie und dass du denkst, du musst irgendwie was reißen und deiner Familie das beweisen. Genau. Das hätte ich auch. Und dann geht der Betrug weg. Soll ich was sagen? Es ist gut, dass er weggegangen ist. Die Predigten, die ich gehört habe, über die Stelle, sind so rausgegangen, ja, setz dich hin, überschlag die Kosten. Und wenn Jesus einmal dir was sagt, dann hast du die Entscheidung, es zu tun oder nicht. Aber Jesus geht dem reichen Jüngling nicht nach. Stimmt das? Er geht ihm auch nicht nach. Und er macht es auch nie rückgängig. Und das ist die Wahrheit. Aber es ist flach. Es ist total flach. Schau mal, was wäre gewesen, wenn der reiche Jüngling gesagt hätte, okay, mach ich. An welches Waisenhaus soll denn die Kohle gehen? Und wo treffen wir uns dann zum Jüngerschaftsprogramm morgen? Aber ich brauche vielleicht schon eine Woche, Jesus, um all das zu verkaufen, ey. Meine 14 Lamborghini-Pferdegespanne und meine goldenen Amphoren, und so schnell kann ich das alles nicht flüssig machen. Was wäre denn gewesen, wenn er es gemacht hätte? Dann wäre es das gewesen, was er tun kann. Und dann hätte genau dieses Verkaufen ihn exakt bestätigt, in genau dem, halt, wo er drin verloren war. Was muss ich tun? Das musst du tun. Verkauf alles. Und was wäre dann gewesen? Dann wäre ein weiterer, überheblicher, wie ich manchmal, aufgeblasen, erkenntnisschwangerer Jünger gewesen, halt so, der gesagt hätte, naja, also ich habe es halt gebacken gekriegt, weißt du, Jesus hat zu mir gesagt, ich soll alles verkaufen, und zap, zerab, habe ich halt alles verkauft und deswegen bin ich heute, wo ich bin. Aber er sagt, aus Gnade seid ihr errettet und nicht aus Werken, damit sich niemand und kein Fleisch rühme. Und am Ende soll nämlich Gott alle Ehre bekommen, und das ist der Plan. Und deswegen ist es gut, dass er gegangen ist. Warum? Weil Jesus war an dem Herzen interessiert von dem Mann. Nicht an dem Besitz. Das war ihm völlig egal. Und die Jünger haben das verstanden. Wer kann dann errettet werden? Die Jünger haben es verstanden. Und wer kann dann errettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht. Und ich kann mir vorstellen, vorher steht da, dass er umhergeschaut hat. Aber ich kann mir vorstellen, wie der reiche Jüngling mit gesenktem Kopf, grimmig, finster, weggeht. Traurig, weggeht. Und merkt, wow, ich, so einfach ist es nicht. Der will da wirklich an meine Fundamente. Der will da, spricht er das mit meinen Eltern an, so ganz vorsichtig, durch umgestellte Schriftstelle und dann auch noch Besitz und so, und dann geht er weg, und ich kann mir irgendwie vorstellen, wie Jesus ihm nachschaut. Wie er ihm nachschaut, und dann schaut er so umher und dann sagt er, wie schwer die was haben, die Reichen. Ganz ehrlich, Freunde, warum fällt das Feuer in China auf einen feuchten Keller mit einer Glühbirne, wo 15 Leute vom Feld zusammenkommen und eine Woche fasten? Und warum? Weil sie nichts haben. Und gar nicht. Sie haben kein Vermögen. Sie haben kein, verstehst du? Sie haben nicht mal Bibeln. Halt. Die haben ein Kapitel oder ein halbes Kapitel vom Timotheusbrief halt so halt irgendwie. Und die größte Ehre und der größte Traum für sie ist halt dieses Kapitel vom Timotheusbrief abgerissen halt irgendwie mit nach Hause nehmen zu dürfen, um es abzuschreiben. Dafür beten die. Hoffentlich fällt es los auf mich nächsten Monat. Also, oh, und das ist für die wie für uns, was weiß ich, worauf du stehst halt. Keine Ahnung. 6 Wochen Jamaika oder so. Karibik. Und warum? Weil ihrer ist das Reich der Himmel. Und das ist das, was uns fehlt. Und das sind unsere Fundamente. Können wir da was dafür? Erstmal nicht. Wir sind so geboren. Wir haben das auch von unseren Eltern. Und damit zu brechen, heißt mit allem zu brechen, was unsere bekannte Welt für normal erachtet. Damit zu brechen bedeutet, mit allem zu brechen, was der gesunde Menschenverstand gebietet. Oder nicht? Damit zu brechen heißt, sich dem Sport vielleicht auszusetzen. Damit zu brechen heißt, irgendwie komische Fragen sich anhören zu müssen. Damit zu brechen heißt, irgendwie in den Gedanken mancher in eine weiße Jacke gesteckt zu werden. Ja. Damit zu brechen heißt das. Ja, richtig. Und das ist unser Vermögen, weil wir können das schon. Wie oft musste ich mich dagegen wehren? Ja, ich gebe noch kurz Zeugnis. Meine Mutter hat mich gehasst halt, dafür, bevor sie gestorben ist. Sie hat mich, echt, meine Mutter hat mich gehasst halt. Meine Mutter hat mich dafür wirklich, sie hat die Welt nicht mehr verstanden halt. Ich habe mit ihr diskutiert, ich habe ihr ganz klar, ich habe sie gesagt halt, bevor sie schon krank wurde, ich habe mit ihr so lange diskutiert halt über die Wahrheit. Und eigentlich war sie mitverantwortlich, dass ich mich auf den Weg auch gemacht habe halt zu Jesus, weißt du? Und dann aber, als ich wiedergeboren war, halt, da war die Geschichte genau andersrum halt. Dann ist nämlich ans Licht gekommen halt mit ihren Tarotkarten und ihrem Engelsschrott halt und mit all dem dämonischen Zeug halt, was in ihrer Wohnung war. Ich konnte es da kaum aushalten irgendwie. Und ich habe sie gesagt und sie wollten nicht glauben. Sie wollten nicht glauben halt so und es war, ne, und so weiter und so weiter. Und im Nachhinein habe ich erst erfahren von meiner Tante, dass sie mal ein Gespräch mit meiner Tante hatte und meine Mutter hat Wut im Brand gesagt, wie kann er diesen Jesus mehr lieben als mich? Das hat mich auf die Knie gebracht, ey. Das ist das beste Zeugnis, das du haben kannst, halt. Wie kann er mir so ein Zeugnis ausstellen? Halt, wer bin ich, ey? Ich habe ihn zu oft verraten, dass alles zu spät ist. Aber auf ihrem... Und das war ein Bruch zwischen uns, ja. Und so weiter. Und die Geschichte ist lang. Aber am Ende, auf ihrem Sterbebett, nach einer Woche, Simone weiß es noch, nach einer Woche auf ihrem Sterbebett halt, hat sie zu mir gesagt, wenn ich heute Nacht sterbe, dann finde ich nicht ins Vaterhaus. Das Wort hat sie nie benutzt in ihrem Leben und noch nie gehört. Und hat gemeint, aber ich weiß, du bist schon da. Was muss ich tun? Wie in der Apostelgeschichte. Und dann hat sie sich losgesagt mit einem Riesenknall. Und dann ist es, und das war die Frucht davon. Was ich sagen will, es lohnt sich. Habe ich meine Mutter damit nicht geehrt? Doch, ich habe sie geehrt. Mehr geehrt halt, als sie wusste. Und am Ende konnte Jesus sie ihr dadurch das Leben retten. Na gut. Und er schaut ihm nach und er sagt, die Jünger checken es und sagen, ja, wer kann dann gerettet werden? Wir haben ja auch das alles noch. Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Hört, was er sagt, bei Menschen ist es unmöglich. Bei Menschen, er schaut diesen reichen Jüngling an und er sagt, menschlich gesehen, Freunde, dass er da rauskommt, unmöglich. Das ist das, was er sagt. Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und er schaut ihm nach. Wenn er das jetzt getan hätte, dann wäre das genau das gewesen, was er tun kann, um zu erben. Und es hätte sich nichts geändert. Nicht in seinem Herzen. Weil in seinem Herzen wäre er immer noch in diesem System gefangen gewesen. Versteht ihr? Das, was er tun muss, ist ein ganz tiefes Werk an unserem Herzen. Ganz tief. Und dazu musste dieser reiche junge Mann, mein Freund, der ich oft bin, er musste in diese Betrübnis rein und merken, okay, und sich der Sache stellen. Anders ging es nicht. Anders ging es nicht. Damit Gott seinen Weg da drin hatte. Damit er sich durchringt zu einem Ja, ich möchte, dass du das machst. Und dann kann Gott was tun. Sind wir da? Also ich schon. Zumindest in dem Betrüb weggehen, und das ist ja schon mal der Anfang. Ja, oder? Ja, oder? Aber das ist der Anfang, versteht ihr? Und lassen wir uns nicht sagen, dass weil wir betrübt weggehen, wir verloren haben. Wollt ihr wissen, wie die Geschichte zu Ende geht? Steht ja nur da, ne? Ich habe das von ihm, das ist eine der persönlichsten Bibelstellen für mich. Bis auf, naja, egal. Weil in der Situation, wo ich mich so wiedergefunden habe und das alles für mich ganz schwierig war und so weiter, eines Morgens, kann ich mich noch erinnern, in einer fremden Wohnung, in einem fremden Bett habe ich geschlafen, bei so Gastfamilie, Eltern auf so einem christlichen Seminar und so. Und morgens habe ich stille Zeit gemacht und dann habe ich das aufgelesen, aufgeschlagen und habe mir gedacht, oh Mann, ich fühle mich wie in Gethsemane. Und dann habe ich Gethsemane gelesen. Und da hat Gott mir was gezeigt über den reichen Jüngling. Und ich habe das immer in meinem Herzen bewahrt und habe mir gedacht, das ist nur was zwischen Gott und mir und ich werde das sicher nicht, ich werde es nicht predigen oder ich werde es nicht sagen an anderen Leuten, weil ich mir das persönlich und wer weiß, ich weiß das für mich, aber so. Jetzt habe ich rausgefunden, ich lese ja keine Kommentare oder irgendwelche solche Sachen halt irgendwie. Da halte ich irgendwie nicht so viel davon, ist mir zu kopfig. Jetzt habe ich herausgefunden, dass in den zwei angesehensten oder tiefsten Kommentaren halt irgendwie die Kommentatoren schreiben das auch. Da habe ich mir gedacht, wow, das ist ja toll. Wenn Gott mir das zeigt und die Kommentatoren schreiben das auch, dann kann man das auch öffentlich sagen. Aber es ist was sehr Persönliches, nichtsdestotrotz. Und zwar 4 Kapitel später in Markus 14. Markus 14, 48, nur 4 Kapitel später. Da ist Jesus in Gethsemane. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Die Jünger schlafen ein, oder? Habt ihr es vor Augen? Und Jesus hob an und sprach zu ihnen: Seid ihr ausgezogen, wie gegen einen Räuber, mit Schwertern und Stöcken, um mich zu fangen? Bitte, ganz kurz. Es ist wahrscheinlich die schwierigste, kurz nach der schwierigsten Situation im Leben von Jesus. Gethsemane war wahrscheinlich der schwierigste Moment im Leben von Jesus, weil er musste dem Vater sein Ja geben dazu, dass Gott sich von ihm abwendet. Allein darüber könnte man jetzt noch eine Stunde reden, aber das machen wir nicht. Okay, aber es ist kurz danach, damit es auch Wucht hat. Kurz danach, wo er sich dem Willen vom Vater, wo er sich selber, Freunde, genauso wie es der reiche junge Mann tun musste, ne? Betrübt wegzugehen und sich selber ein echtes, tiefes Herzens-Ja abbringen lassen. Versteht ihr das? Und Gethsemane, Jesus, der ganz Mensch war, der dieselben Emotionen hatte wie wir, der in allem versucht wurde wie wir, der wusste, dass es nicht das Kreuz bedeutet, was ihm schwerfällt. Versteht ihr, es ging doch nicht um die physischen Leiden am Kreuz, warum Jesus Blut und Wasser geschwitzt hat. Danach sind Generationen von Christen in die Arena gegangen, unter Freuden und Jubellieder singend sich von Löwen fressen haben lassen irgendwie. Versteht ihr, irgendwie, und warum sollten ganz normale Geschwister von Jesus, kleine Geschwister, die weitaus nicht so viel Herrlichkeit hatten wie Jesus selber, warum sollten die fröhlich Jubellieder singend in die Arena gehen können und Jesus schwitzt Blut und Wasser, wenn er einfach nur an die physischen Leiden denkt? Versteht ihr, was ich sagen will? Das kann es nicht gewesen sein, sondern Jesus hat Blut und Wasser geschwitzt, weil er wusste, dass sein Vater sich von ihm abwendet. Er wusste, das bedeutet, in die äußerste Finsternis geworfen zu werden. Das bedeutet, keinen Trost mehr zu haben, keine Sicherheit im Herzen. Pech, schwarz, nichts. Halt verloren, verdammt zu sein. Anstelle von uns. Und davor hat er geschwitzt, Blut und Wasser. Er hat geschwitzt, weil er wusste, wenn ich dazu Ja sage, dann bedeutet es, dass ich praktisch in die Hölle gehe. Dann bedeutet es, dass ich getrennt werde von Gott halt, von dem Einzigen, was mir Sicherheit macht. Und dieses Ja musste er sich abringen. Und es ist Todesangst, echte Todesangst, aber innere, nicht äußere. Und wozu musste der reiche Jüngling sich durchringen? Dies eine ähnliche, im Kleinen, existenzielle Angst, sich zu lösen von dem Fundament seines Seins. Aufgebaut auf Generationen seiner Familie. Könnt ihr es sehen? Jegliche Sicherheit zu verlieren. Und dann? Und Jesus hob an, das ist die Situation, okay? Jesus hob an und sprach zu ihnen: Seid ihr ausgezogen, wie gegen einen Räuber, mit Schwertern und Stöcken, um mich zu fangen? Täglich war ich bei euch im Tempel lehrend, und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber damit die Schrift erfüllt würde. Und es verließen ihn alle und flohen. Alle seine Jünger, alle weg halt. In der schwierigsten Stunde, ich meine, die war vorbei, weil in dem Moment war es gegessen halt. Aber, und es verließen ihn alle und flohen. Und ein gewisser Jüngling folgte ihm, der ein feines Leinentuch um den bloßen Leib geworfen hatte. Und sie greifen ihn. Er aber ließ das feine Leinentuch fahren und floh nackt von ihm. Da ist Finster weggegangen und er war der Letzte, der im Garten war mit ihm. Der Allerletzte. Und er hatte nichts behalten, außer ein feines Leinentuch, das er um den bloßen Leib geworfen hatte. Und dann bleibt er da und er ist ihm gefolgt als Einziger. Die Jünger waren schon weg. Und dann wollten sie ihn greifen und er lässt, da passt das Deutsche, sein letztes Hemd. Ausgang der Geschichte? Positiv. Bei Menschen ist es unmöglich. Aber nicht bei Gott. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Warum war es ein feines Leinentuch? Ja, weil er wahrscheinlich kein einfaches hatte. Deswegen. Und er hat ganze Sache gemacht. Beziehungsweise er nicht. Aber Gott in ihm. Und er hat sich dem gestellt. Er ist finster weggegangen. Aber Gott hatte einen Weg mit ihm. Und ja. Zum Schluss noch. Ein anderer Freund, der Petrus. Nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Vers 28. Petrus fing an zu sagen: Siehe, wir haben alles verlassen und sind ihm nachgefolgt. Oh Mann, der Petrus. Ganz anderes Kaliber als der reiche Jüngling auf jeden Fall. Siehe, wir haben alles verlassen und sind ihm nachgefolgt. Und Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch. Also was er gesagt hat, ja, was wird denn jetzt mit uns? Also. Und Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, komm, wir machen das ein bisschen wieder konzentriert. Es ist niemand, dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag: Niemand. Das war halbherzig. Es ist niemand. Niemand. Der heißt auch niemand, ne? Es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinet und des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mutter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Aber viele Erste werden Letzte und die Letzten Erste sein. Das ist die zweite Ermutigung. Die erste Ermutigung ist, Gott wird diese Fundamente und dieses Vermögen übernatürlich ersetzen, aber es werden seine Dinge sein, die er will. Aber dazu muss Platz geschaffen werden. Nummer zwei ist, wenn du betrübt bist, wenn ich betrübt bin, und danke Daniel fürs Gebet, ich fange es an zu glauben, einfach nur, weil es Gottes Wort ist. Es ist Gottes Werk, das er in uns tun muss. Und wenn ich betrübt weggehe, dann bedeutet das, dass ich mich dem anfange zu stellen. Und das ist gut. Weil er muss ein tiefes Werk tun. So, die Frage ist, was kann ich tun? Ich kann nichts tun, aber ich kann so leben, dass ich empfangen kann. Das heißt, und da sind wir wieder bei eigentlich dem Ursprung auch unter anderem von dem Abend, das ist Jesaja 40, das bahnt dem Herrn den Weg. Zu Beginn von der Geschichte läuft der reiche Jüngling herzu und fällt vor Jesus auf die Knie. Und deswegen habe ich das letzte Mal schon gesagt. Was macht er dadurch? Er versperrt Jesus den Weg. Er läuft auf dem Weg und er läuft vor ihm und fällt ihm auf die Knie. Und Jesus, okay. Er versperrt ihm den Weg. Aber Jesaja 40 sagt, bahnt dem Herrn den Weg. Das bedeutet, was können wir tun? Ja, vor allem nicht durch super fromm sein und was muss ich tun, und ihm einen Weg zu meinem Herzen zu versperren. Sondern was sagt er? Wen, guter Lehrer? Er sagt, wen nennst du gut? Er sagt, Gott allein ist gut. Er sagt, wisse, Gott ist gut und er will geben. Und dann sagt er, okay, und was ihm den Weg bahnt, ist das Kreuz. Es ist dein alltägliches Leben. Jeden Tag. Und das bahnt dem Herrn den Weg. Aber er wird es kommen, er wird es führen, er wird das machen. Er, es sind seine Dinge, die er macht hat. Er ist der, der das anstößt. Also du kannst ihn machen lassen, aber das ist Auftrag genug, ihn machen zu lassen. Und dabei nicht passiv zu werden. Ja, wenn der will und so. Aber darüber sind wir, glaube ich, raus. Okay.